Man erlernt die Politik in England spielend. Die Namen der Matadore der beiden Häuser sind fortwährend im Munde der Bevölkerung. Ihre Porträts findet man jede Woche in den Karikaturen von Punch und anderen scherzhaften Blättern. Man ist bald mit allem, was ein Minister getan und getrieben hat, so genau bekannt, dass einem der Mann durchaus familiär vorkommt. Da ist keine Geheimniskrämerei im Spiele. Da existiert keine Furcht mehr vor einem erhabenen, allmächtigen Manne. Weil jeder weiß, dass die Minister die Sklaven der öffentlichen Meinung sind, dass sie vom Volke für jeden Dienst gut bezahlt werden, dass es ihre große Schuldigkeit ist, wie Pferde zu arbeiten. Machen sie sich angenehm, da liebt man sie. Werden sie unanständig, da geht man in Zeitungsartikeln und in den Reden der Meetings nicht gelinder mit ihnen um, wie mit jedem anderen Menschen, und freut sich darüber, wenn die widerspenstigen Herren nächstens in einer Debatte unterliegen und einer anderen Partei das Feld räumen müssen. Diese ganze Manier, über die Minister und Agitatoren des Landes zu urteilen, zeigt sich schon in der humoristischen Weise, in welcher man Diskursive mit ihren Namen umspringt. Sir Robert Peel heißt gewöhnlich Sir Robert oder Bobby Peel. Den Lord John Russell nennt man Lord John oder Little John. Daniel O'Connell nannte man meistens Old Dan. Bassfield Farran, fast durchgängig Bill Farran. Den Chartisten Fergus O'Connor titulierte man schlichtweg The Wild Fergus. In den letzten 2 Jahren war Richard Cobden der Mann, den man bei jeder Gelegenheit nennen hörte. Erst als die Anti-Corn-Law-Agitation ihren Gipfel erreicht hatte und Sir Robert der Stimme der öffentlichen Meinung gehorchend die Sache zuletzt in seine eigenen Hände nahm, um sie im Hause der Commons der Entscheidung entgegenzuführen, da war Bobby Peel wieder der Held des Tages und alle Augen richteten sich auf ihn. Jeder wusste zwar, dass Peel eigentlich nur das tat, was Cobden ihm seit 7 Jahren vorgebetet hatte. Er erklärte ja selbst in seiner ersten Rede bei Beginn der Session von 1846, dass er bisher immer im Dunkeln gesteckt habe, dass ihm aber im letzten November plötzlich ein Licht aufgegangen sei und dass er nun Cobdens Werk vollenden wolle. Es war nun gewissermaßen sehr traurig, dass dem ersten Mann Englands dieses Licht erst so spät aufging. Der Brief an die Londoner Wähler, in dem sich Lord John für die Sache der Free Traders erklärte, mochte auch das Seinige dazu beigetragen haben, um den Premier so rasch von seinen bisherigen Meinungen abzubringen. Denn jedenfalls wäre es hart für ihn gewesen, wenn ihm der kleine John den Triumph der Abschaffung der Korngesetze vor der Nase weggenommen hätte. Genug, Peel nahm die Sache der Freihandelspartei in seine Hände, und da man weiß, dass er alles bei dem rechten Fleck anzugreifen versteht, so freute man sich darüber und brach sogar in lauten Jubel aus, als er endlich sein großes Schema zum Besten gab, seine allmächtige Maßregel, welche man lange nicht so umfassend und durchgreifend erwartet hatte, als sie es wirklich war. Ich erinnere mich noch lebhaft des Eindrucks, den die Rede, in welcher Sir Robert seine kommerzielle Maßregel entwickelte, auf die Engländer machte. Ich lebte damals in Yorkshire. Das Gerücht hatte sich in der Stadt verbreitet, die Zeitungen seien früher als gewöhnlich angekommen. Jeder wusste, dass sie heute die große Neuigkeit enthalten würden. Ich eilte auf die Börse, aber da war schon alles besetzt. Über jedem Zeitungsblatte hingen 4 oder 5 Menschen. Ich lief in den Reform Club, wo man nur ein viertelstündiges Recht auf eine Zeitung hat, wenn sie von einem zweiten verlangt wird. Aber da hatten sich für jedes Blatt schon 3 oder 4 Leute gemeldet, die mit der Uhr in der Hand dastanden, um genau die Zeit abzuwarten, wo die Reihe an sie kommen würde. Ich trat in 3, 4 Zeitungsläden, da war alles vergriffen, und missmutig verfügte ich mich zuletzt in die Talbot Bar, in die Trinkstube eines Hotels, wo man gewöhnlich am Abend ein Dutzend der eifrigsten Politiker zusammensah. Ich stieß die Tür mit dem Fuße offen und trat in das schlecht erleuchtete Zimmer. Ich weiß nicht, ob meinen Lesern die Einrichtung einer englischen Bar bekannt ist. In den besseren Wirtshäusern nimmt man gewöhnlich zu den Trinkstuben die erbärmlichsten Zimmer. Die steinerne Flur ist entweder mit einem alten Teppich überdeckt oder mit weißem Sande bestreut. Oben unter der Decke hängt auf einigen Fäden ein matzenartiges Gebäck, was man nach Belieben herunterbrechen kann, wenn man die Lust des Essens verspürt. Von dem Kamin aus gehen rechts und links sehr hohe Bretterwände, sodass sie einen Kreis bilden und den inwendig sitzenden Gast vor der Zugluft der Tür und der Fenster durchaus schützen. Wenn man nun durch die erste Tür in die Bar tritt, so kann man keineswegs bemerken, ob sich innerhalb der Bretterwand Gäste aufhalten oder nicht. Erst beim Öffnen der zweiten Pforte stößt man auf die schmauchenden und trinkenden Gesellen, die im Kreise um das Feuer sitzen. An jenem Abend in der Talbot Bar hatte ich, ohne daran zu denken, die erste Tür heftiger aufgestoßen und zugeschlagen als gewöhnlich. Schon wollte ich durch die Öffnung der Bretterbarriere schreiten, da stürzt mir die alte Barjungfer mit einem so seltsamen Gestus entgegen, dass ich unwillkürlich wieder in den vorderen Raum zurückfahre und über das Unerwartete dieser Bewillkommnung in ein lautes Lachen ausbreche. Hierüber geriet das gute Mädchen in die entschiedenste Verzweiflung. Ich will sie fragen, was die ganze Geschichte bedeutet. Da springt sie wie eine Furie auf mich los. Ich bitte sie, ihren Zorn zu mäßigen. Da sinkt sie mir schon an die Brust, und ehe ich noch an eine Verteidigung denken kann, drückt sie mich in eine Ecke des Zimmers, presst mir ihre liebenswürdige Hand an den Mund und flüstert mir ins Ohr: Sir Robert Peel's Speech. Jetzt wusste ich Bescheid. Hinter der Bretterwand saß der alte Maître d'Hôtel Billy Wood und las seinen Gästen die Zeitung vor. Und ich hatte die Leute durch meinen Lärm in ihre Andacht gestört. Ich tröstete meine Umarmte mit dem, womit man jedes alte Barmädchen trösten kann, und schlich dann sacht wie eine Maus in das Innere der Bar. An einen Sitz war gar nicht mehr zu denken. Wenigstens 20 Yorkshire-Männer kauerten im Kreise um den Kamin, die irdenen Pfeifen in der Hand. An einen Sitz war gar nicht mehr zu denken. Wenigstens 20 Yorkshire-Männer kauerten im Kreise um den Kamin, die irdenen Pfeifen in der Hand, hinunterstarrend in die Brandygläser, kein Glied rührend, alle im Zuhorchen versunken. Freund Billy war gerade bei der schönen Stelle, wo Sir Robert darauf anträgt, dass die Zölle auf Ochsenfleisch und Schnaps heruntergesetzt werden sollen. Billy las mit gerührter, wehmütig dankbarer Stimme. Eine Träne drang durch seine grauen Wimpern. Die Herzen pochten rings im Kreise, und als der letzte Hauch der Rede in feierlichen Klängen verhallte, da sahen sich die 20 Yorkshire-Männer verwundert an und »That's a famous boy! He's a capital fellow!« drang es aus allen Kehlen, und jeder trank auf Sir Bobby Peels Gesundheit. Man muss sich darüber wundern, dass Peel noch heute der erste Mann des Tages ist, wenn man bedenkt, dass er schon im Jahre 1819 als talentvoller Parlamentsredner bekannt war. Seitdem sind 27 Jahre verflossen. Aber die Engländer haben mitunter auch andere Sehnen und Nerven als sonstige Menschen. In den Random Recollections of the House of Commons, ein Werk, in dem übrigens viele Unrichtigkeiten vorkommen sollen, findet man eine sehr interessante Skizze über Sir Robert. Peel, heißt es darin, ist ein außerordentlich gut aussehender Mann, eher übergewöhnlicher Größe und hübsch proportioniert. Seine Gesichtsfarbe ist hell, sein Gesicht vollrund, sein Haar rot. Sein gewöhnlicher Anzug besteht in einem blauen Überrock, weißer Weste und dunklen Hosen. Meistens trägt er eine Uhrkette vor der Brust mit einem bunt goldenen Siegel von ungewöhnlicher Größe. Man kann ihn kaum einen Dandy nennen, er hält aber sehr viel auf ein feines Äußere. Ich kenne fast keinen öffentlichen Mann, der sich mit mehr Geschmack kleidet. Seine ganze Erscheinung verrät Gesundheit, seine Konstitution ist ausgezeichnet und ein mäßiger Lebenswandel hat ihm alle von der Natur erhaltenen Fähigkeiten trefflich konserviert. Er ist fähig, große physische Anstrengungen auszuhalten. Ich weiß, dass er 3 oder 4 nacheinander folgende Nächte bis 1 oder 2 Uhr im Hause der Commons blieb und nicht allein den Fortgang wichtiger Debatten mit der größten Aufmerksamkeit verfolgte, sondern auch tätigen Anteil daran nahm und dennoch am folgenden Morgen um 10 Uhr auf seinem Büro Sachen von der höchsten Wichtigkeit besorgte. Sir Robert ist ein Geschäftsmann ersten Ranges. Wenn es nötig ist, so steigt er bei großen Fragen zu den kleinsten Details hinunter und behandelt sie so vollständig, als ob er nie mit seinen Gedanken einen Schatten weit über solche Dinge hinausgekommen wäre. Soviel man weiß, hat er nie eine Maßregel aus Unkenntnis mit den Details verstümpert. Sir Robert Peel ist vielleicht der beste und der wirksamste Redner im ganzen Hause. Er ist immer beredt, sogar in den extemporiertesten Reden. Seine Sprache ist sehr korrekt und deutlich. Es fehlt ihm nie an Worten. Diese stehen ihm fortwährend in großer Menge zu Gebote, sogar dann, wenn ihm alles fehlt, was den Anschein eines Argumentes hat. Er ist außerordentlich geschickt in der Debatte. Oft habe ich seine wunderbare Fertigkeit bewundert, mit der er sich aus den Schlingen seiner Feinde herauszuwinden wusste. Seine Selbstbeherrschung, welche ihn fast nie verlässt, ist ihm von enormem Nutzen. Sie setzt ihn in den Stand, zusammen mit seinem merkwürdigen guten Takt, immer das Beste aus einer schlechten Sache zu machen.